Also mir macht dann allgemein an der Gastronomie Spaß, dass Leute in einem Setting, was man sich überlegt hat, was man auf die Beine gestellt hat, Spaß haben. Wenn man dann reinkommt in den Laden und man merkt, okay, es haben einfach sehr viele Leute Spaß zusammen. Den Alltag und den Stress zu vergessen und einfach eine losgelöste Zeit zu haben und einfach die Nacht zum Tag zu machen. Und das ist das, was die Gäste hier finden. Einfach einen stressfreien Abend.
Das ist Sebastian Goller, Geschäftsführer vom P1. Von dem ihr vielleicht schon gehört habt, denn es ist einer der ältesten und sicher auch bekanntesten Clubs in München. Legendär auch, weil er lange als der Laden mit den strengsten Türstehern in Deutschland galt und hier schon Weltfußballer geknutscht und Weltstars getanzt haben. Das ist die eine, die schicke Seite von München. Absolut unschick auf der anderen Seite das Valentinstüberl, wo Barmann Jens gerade einen Mexikaner ausgibt. Den trinkt man in dieser Bar im Dreimühlenviertel. Oder ist es eher eine Eckkneipe, eine Borzen? Und ja, was ist eine Borzen?
Ja, eigentlich, dass man halt so unprätentiös ist, dass jeder sich willkommen fühlt, der reinkommt. Egal, wo er her ist und was er hat und wer er ist, dass alle gleich behandelt werden. Und manchmal auch gleich schlecht. Ja? Wer schlecht ist an der Bar, der kriegt es schlecht zurück. Ja? Das ist halt auch Borzen, ja. Und wer zu früh reinkommt, dann drehen sich halt 5 Gesichter um und man hat das Gefühl, man stört. Ja, das gehört auch dazu. Ja, das ist Borzen für mich. Man kommt rein und man hat das Gefühl, man stört.
Hier ist der Einfach München Podcast mit Tipps, wie man eine gute Zeit in München verbringt. Dachtet ihr? Und dann geht's gleich darum, wo man am meisten stört. Ist es am Ende schwieriger, in die Eckkneipe zu kommen als ins P1 mit den angeblich so harten Türstehern? Jetzt seid ihr vielleicht verwirrt. Aber wie hat unser Liebling Gerhard Polt gesagt, ein Paradies ist immer dann, wenn einer da ist, der wo aufpasst, dass keiner reinkommt. Und da kann ich euch beruhigen, also nicht was das Paradies betrifft, aber sowohl was das P1 betrifft, als auch die Münchner Borzen. Wenn ihr diese Folge von Einfach München gehört habt, seid ihr für beides gewappnet. Denn dann habt ihr die komplette Bandbreite drauf. Servus, ich bin Flo Scheirer. Ich bin hier geboren, also ein echtes Münchner Kindl, wie man hier sagt. Und ich liebe diese Stadt. Nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Ich bin hier schon sehr oft und viel und lange ausgegangen, seit den 90er Jahren. Ich habe als DJ in Bars und Clubs aufgelegt und in einer Band namens Big Jim gespielt, die es immerhin bis zu Rock im Park geschafft hat. Ich bin Kulturjournalist und habe 12 Jahre im Holy Home, einer Szenekneipe am Gärtnerplatz hinter der Bar gestanden. Und was habe ich in dieser Zeit über das Münchner Nachtleben gelernt? Dass es natürlich das schicke München gibt, die Schickerie, die ihr vielleicht aus den Klatschzeitungen kennt. Die hohen Mieten wollen schließlich auch mit entsprechenden Champagnerumsätzen bezahlt werden. Aber der knappe und teure Raum bedeutet auch, dass es Nischen gibt. In denen ist das Nachtleben alternativ, bunt, divers, unbeschwert und frei. Klingt paradox, ist es auch. Aber gerade dieser Kontrast zwischen Kiroyal und Schnitt, zwischen Kaviar und Döner, P1 und Borzen, der macht das Münchner Nachtleben abwechslungsreich und lustig, wie ihr gleich hören werdet. Und damit herzlich willkommen zu Einfach München, Ausgabe Ausgehen, in der ihr erfahrt, wie man ins P1 reinkommt, warum Charles Schumann nicht in seine eigene Bar gehen würde und was ein Rüscherl ist.
Ja, wir sind hier im wunderschönen Dreimühlenviertel. Das Valentinstüberl, ich habe hier auch mal in der Nähe gewohnt.
Das ist Franzi. Sie und ihre Freundin Lisa sind auch bekannt als Borzenengel. Auf ihrer Instagram-Page Borzenengel 3000 feiern sie alte Münchner Kneipen und sind damit richtig erfolgreich.
Das Valentinstüberl war da schon immer so eine Anlaufstelle. Sobald die Sonne scheint, hier kann man noch richtig schön draußen sitzen. Die Leute sind mega nett. Es ist sehr viel, würde ich mal sagen, eher jüngere Leute hinterm Tresen.
Dann würde ich sagen, ich gehe mal rein. Ja, Valentinstüberl, weil wenn man reinkommt, es sind so Schaufenster und dann ist da gleich die Bar mit Holz. Rechts ist eine wunderbare Landschaftstapete mit Sonnenuntergang und man sieht, dass das alles schon sehr lang hier ist. Der Boden richtig schön ausgelatscht, verschiedene Stühle. Dann geht es hier einen Gang hinter, Pokale, Bücher, Gläserflaschen, wunderbar. Und du bist der, der es seit 20 Jahren macht, oder?
Ich bin der, der es seit mehr als 20 Jahren macht. Ich bin der Jan vom Valentinstüberl. Das langt eigentlich schon.
Das langt tatsächlich. Denn München verändert sich ständig. Das stresst auch, weshalb die Münchnerinnen und Münchner ihre Traditionen genauso lieben wie ihre Kneipen und Borzen. Denn da ändert sich am besten nie etwas. Nicht der Name, nicht der Ort, nicht der Wirt. Und auch die Gäste nicht. Das ist jetzt vielleicht für euch ein bisschen ungünstig, aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, sagt Wirt Jan.
In der Borzen meines Vertrauens, wo ich privat hingehe, habe ich 1,5 Jahre lang gebraucht, um akzeptiert zu werden. Ja, circa. Und nach 2 Jahren durfte ich mich sogar hinsetzen. Und man muss sich erst einmal beweisen, so, dass man einen anständigen Charakter hat. Ja.
Was macht einen anständigen Charakter aus?
Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, anständig bestellen, ja, grüßen. Ja, so, das sind die einfachen Sachen.
Also man hat auch einen pädagogischen Auftrag.
Man hat einen sozialen Auftrag, das ist noch gleich viel schlimmer.
Ja. Inwiefern?
Naja, man muss schon irgendwie die Leute auch schauen, dass sie aufrecht bleiben im Leben und man muss ihnen vielleicht ein bisschen charmant auch sagen, du, schau, so läuft's doch eigentlich besser. Das ist jetzt nicht einmal pädagogisch, sozial ist natürlich auch, ich kann sagen, ich wohne jetzt hier 500 Meter entfernt von dem Laden, man kennt mich und ich habe schon mal zu Fuß irgendwie 40 Minuten gebraucht, weil natürlich dann losgeht. Jan, servus, schön, dass du da bist, kannst du mir Beruhigungshilfe geben? Jan, ich brauche deine Sackkarre. Jan, hast du Biergartengarnituren? Und Jan, kannst du mein Bett hochtragen? So, das ist sozialer Auftrag.
Das hast du natürlich alles gemacht.
Nicht ganz. Das Bett habe ich, glaube ich, ausgelassen.
Bis Jan euch beim Bettenschleppen hilft, braucht's also ein bisschen Geduld zwecks Charaktercheck. Für einen Drink reicht schon grüßen, ordentlich bestellen und Ruhe bewahren.
Jensemanns Mexikaner muss man hier trinken. Das ist der beste der Stadt.
Mexikaner ist ein roter Kurzer mit Tomatensaft und Tabasco.
Nach meinem Geheimrezept.
Und der von Jens schmeckt wirklich sehr gut.
Schön, dass ihr da seid. Prost.
Danke. Franzi und Lisa, die Borzenengel, kommen natürlich auch dazu.
Das ist jetzt nicht so eine Ur-Borzen, wo jetzt irgendwie die Wirtin seit 60 Jahren gefühlt den Laden schmeißt. Es sind immer andere da und es ist immer gute Stimmung. Kann man zu Tages- und Nachtzeiten eine super Zeit haben.
Genau, und es ist echt so, also ich war ja auch schon öfter zu späterer Stunde, wenn man vorher noch woanders war und dann trinkt man hier noch einen Absacker. Es macht auch immer viel Spaß.
Aber vielleicht wollt ihr es ja gar nicht so funky wie im Valentinstüberl, sondern habt eher Lust auf Leute schauen und Münchner Schickeria? Dann müsst ihr natürlich woanders hingehen, zum Beispiel zu Candy und Felix in Franks Weinbar gleich am Odeonsplatz. Da könnt ihr schön am Straßenrand Schaumwein trinken, Austern schlürfen und Leute beobachten, drinnen wie draußen. Das dann natürlich nicht mehr zu Borzenpreisen. Um nicht nur zu schauen, sondern Teil der Münchner Schickeria zu werden, reicht Geld alleine allerdings nicht. Man muss schon selbst ein bisschen berühmt sein oder zumindest die richtigen Leute kennen. Richtig los ging's in den 1970ern. Erst die Olympiade 72, dann Musikstars wie Deep Purple, Frank Zappa, Queen, T-Rex oder Led Zeppelin, die in den Musicland Studios ihre Alben aufgenommen haben und die man dann abends beim Ausgehen treffen konnte. Mick Jagger hat im Tiffany getanzt. Ron Wood und Keith Richards sind im Sugar Shack abgehangen. Das Yellow Submarine war von einem riesigen Aquarium mit 30 Haien umgeben. Freddie Mercury hatte bis 1985 eine Wohnung in der Stadt. Und im P1 und im Schumanns traf man Filmproduzenten wie Bernd Eichinger und FC Bayern-Spieler. München bekam damals den Spitznamen der heimlichen Hauptstadt. Das hat sich nach 1989 zwar ein bisschen geändert, aber die Schickeria gibt's auch heute noch, sagt Sandra Forster.
Ja, also das ist schon dominant, klar. Also ich meine, wenn man halt so die Brienner-Straße hoch und runter läuft, das ist natürlich Schickeria pur. Ja.
Die Abendzeitung hat sie mal als Gastro-Queen bezeichnet, weil sie schon so viele Cafés, Bars, Clubs und Restaurants in München eröffnet hat. Immer mit einem speziellen Konzept, so wie jetzt das Restaurant Röckelplatz, in dem wir gerade sitzen. Dort werden nämlich junge Menschen aus prekären Situationen ausgebildet. Das Essen ist gut und auch die Terrasse sehr schön. Sandra und ich kennen uns schon seit vielen Jahren und wie ich liebt sie an München, dass man zwischen den unterschiedlichen Welten, zwischen Protz und Funk hin und her springen kann. Denn auch die Schickeria macht Spaß.
Klar, da geht es dann viel so um Shampoos trinken und Kaviar essen und so, aber auch da bin ich jetzt nicht 100% abgeneigt. Wir haben halt hier einfach relativ geldige Leute und das ist aber auch teilweise vielleicht für die Stadt ganz gut gewesen. Also wenn ich gerade über so Leute rede, die halt jetzt hier in München sehr erfolgreich geworden sind, die sagen ja auch alle halt, ja naja, in München musst du halt auch erfolgreich sein. Ja, also ich gehe von den Läden eigentlich nur ab und zu mal in Schumanns. Alle Leute wollen halt immer dahin gehen, also gerade Touristen auch oder Leute, die von außerhalb kommen. Und ich verstehe es schon irgendwie auch. Also ich finde die Qualität immer wahnsinnig gut. Das muss man einfach sagen, sowohl Essen als auch Getränke. Und so, das ist irgendwie schon immer auch ein Erlebnis. Also ist auch gerade in dem Hofgarten und so. Also da siehst du halt dann auch mal einen FC Bayern-Spieler oder ein paar Schauspieler oder Künstler oder so. Also ich finde so, das ist für mich so der einzige relevante Laden in München, wo es so um Sehen und Gesehen werden geht. Ich weiß nicht, was der Charles dazu sagen würde, ob er sich selber zur Schickerie erzählt, wahrscheinlich nicht, aber doch gehört schon dazu.
Na, dann hören wir doch mal, was Charles Schumann selber dazu sagt.
Ich glaube, diese Art von Schickerie, die es früher gab, die gibt es nicht mehr. Also diese ganzen mondänen Leute wie Eichinger und Umgebung, also München hatte damals auch so Deutschland-Filmschickerie gehabt, dann noch ein paar Geldleute. Gibt es so nicht mehr. Es gibt schon noch ein paar Leute, die protzen, aber die sind sicher nicht bei uns. Es gibt eine andere Schicht von Leuten, die aber nicht unangenehm ist. Das sind die Jungen, die abenteuerlich modebewusst sind, aber das brauchst du auch in so einem Lokal, wenn es so groß ist. Wenn nur mehr Leute kommen, die vollkommen uninteressant sind, dann gehst du auch nicht hin. Weil ein Lokal oder ein Café lebt ja auch davon, dass du gesehen wirst oder siehst. Das sehe ich ja selber an mir. Wenn ich mal einen anderen Anzug anhabe, wie den heute hier, dann so, ah, früher haben sie gesagt, wie gut siehst du denn aus? Jetzt sagen sie, wie gut sieht dein Anzug aus?
Das Schumanns ist wahrscheinlich die berühmteste Bar der Stadt mit einem der bekanntesten Barkeeper, ja, ich würde schon sagen, der Welt. 1982 hat er in der Maximilianstraße seine Schumanns American Bar eröffnet. Und die wurde schnell zum Treffpunkt von Journalisten, Autorinnen, Künstlern, Schauspielerinnen und der Münchner Schickeria. Charles Schumann hat für große Modemarken gemodelt. Das Buch American Bar, das er 1991 zusammen mit dem Illustrator Günther Mattei veröffentlicht hat, gilt als erfolgreichstes Cocktailbuch aller Zeiten. Es steht praktisch in jeder Bar und wird einfach nur die Bibel genannt. Seit 2003 ist das Schumanns an der Ludwigstraße beim Odeonsplatz. Hinten raus kann man im superschönen Hofgarten sitzen. Fast schon royal.
Also bei uns geht es nicht alleine ums Ausgehen. Also ich sehe mich nach 40 Jahren nicht als Ausgehlokal, sondern ich sehe mich schon als ein Platz, der auch für die Stadt sehr wichtig ist. Weil wir international eine sehr gute Reputation haben. Also es gibt keine Gastronomie, die so weltweit ausgezeichnet wurde wie wir. Überall. Also wir sind zweimal die beste Bar der Welt in New Orleans geworden. Das muss man sich mal vorstellen, eine deutsche Bar. Also da kann man auch mal ein bisschen stolz drauf sein. Also unserem Team sind viele sehr, sehr erfolgreiche Bartender hervorgegangen. Und das macht mich schon ein bisschen stolz. Ja? Und ich schreibe auch jedes Monat einen Brief an meine Mitarbeiter. Wir haben eine Vorbildfunktion. Und wenn wir diese Vorbildfunktion nicht mehr erfüllen, dann sind wir am Ende. Aus, Ende.
Worin besteht das Vorbild?
Das Vorbild besteht, dass wir versuchen, ordentlich zu arbeiten. Nicht zu mediterran, was manchmal schwierig ist.
Aber du bist ja selber ein bisschen mediterran.
Ja, aber nicht so. Also ich bin keinem Gast richtig nahe. Das finde ich ganz wichtig. Ich bin mit den Leuten, mit denen ich alt geworden bin, denen bin ich nahe. Aber den anderen Leuten, also die herkommen, die rede ich vielleicht mal blöd an. Aber nahe bin ich denen nicht. Ja? Ich sage immer, da und nicht da. Und doch da, wenn es sein muss. Wenn einer Hilfe braucht, ist man erst recht da. Und wenn man nichts hören soll, ist man nicht da.
Charles und ich sitzen an einem Tisch in der Ecke seiner Bar. Und es hat fast eine halbe Stunde gedauert, bis er irgendetwas Positives über sich, seine Bar oder München gesagt hat. Er grantelt lieber, als anzugeben. Dabei bietet seine Biografie dafür durchaus Möglichkeiten. Ursprünglich kommt Karl Schumann aus der Oberpfalz. Sein Vater ist Landwirt. Mit 17 verlässt er die Schule, um Geld zu verdienen und macht eine Ausbildung zum Konsulatssekretär im Auswärtigen Amt in Bonn. Dann Hotelfachschule in der Schweiz. Er jobbt in verschiedenen Lokalen und arbeitet schließlich in Diskotheken und Nachtclubs in Südfrankreich, wo aus Karl Charles wird. 1973 wieder in München holt er das Abitur nach und schreibt sich für Politik und Publizistik an der Uni ein. Und seit 1982 hat er seine Bar, in der wir immer noch sitzen und die sogar den Umzug von der Maximilianstraße überlebt hat. Ich frage ihn, wie er das geschafft hat, wo die Münchnerinnen und Münchner doch Veränderungen gar nicht mögen und was man tun muss, um in München so lange so erfolgreich zu sein.
Als wir hier aufgemacht haben, haben alle gesagt, da geh ich nicht her. Habe ich auch Briefe gekriegt, geh nicht her. Das ist nicht mein Platz. Das war nicht einfach. Und das macht der Wirt dann schon. Also eigentlich ist es der Wirt. Wenn der Wirt ein Arschloch ist, dann hast du halt auch das dementsprechende Publikum. Wenn der Wirt jemand ist, deswegen gehen auch so viele Lokale kaputt, der es nur darauf aus hat, Prominenz zu haben, auch. Ich denke, die Bodenständigkeit, die ist schon wichtig. Und Bescheidenheit. Was kann ich dafür? Ich kann schon was dafür, dass das gut funktioniert, weil ich die Zeit habe, jeden Tag hierher zu gehen.
Es ist Vormittag. Durch die Hintertür fallen die warmen Sonnenstrahlen in den großen, noch kühlen, holzvertäfelten Hauptraum der Bar. Auch mit Mitte 80 arbeitet Charles Schumann jeden Tag zweimal in seiner Bar. Zum Mittagstisch und am Abend. Dazwischen macht er Sport. Gleich wird er seinen Anzug in seine weiße Barjacke wechseln, die hier alle tragen. Dann kommen die ersten Mittagsgäste. Sie werden draußen essen, im Hofgarten, mit seinen kunstvoll bemalten Arkaden, der französischen Gartenarchitektur und dem Blick auf das orangerieartige Glasdach der Bayerischen Staatskanzlei, wo auf den Sandwegen im Sommer die Menschen Buhl spielen. Oder vorne an der Ludwigstraße mit seinen italienischen Prachtbauten, wo links die ikonische Theatinerkirche thront, deren Bau den Beginn des italienischen Barocks in Bayern markiert. Daneben die Feldherrnhalle, eine Kopie der Loggia dei Lanci in Florenz. Nicht umsonst wird München oft die nördlichste Stadt Italiens genannt. Und dazu passt die kleine Tagesbar im Eingangsbereich des Schumanns mit Zeitung, Brot, Espressomaschine und italienischem Barkeeper. Frühstück, Mittagessen, Abendessen und bis in die Nacht in der Bar sitzen. Eigentlich kann man immer ins Schumanns gehen. Nur samstags am umsatzstärksten Tag ist geschlossen. Auf allgemeines Partyvolk hat Charles Schumann keinen Bock. Und privat würde er sowieso nicht hier hingehen.
Hier will ich hergehen. Hier will ich hergehen, ist mir zu groß. Und im Winter würde ich mir versuchen, einen Platz zu ergattern im Fleur du Mal. Aber hier unten ist mir das zu groß. Hat aber Vorteil, das muss ich dazu sagen, dass du eigentlich fast immer hergehen kannst und außer Donnerstag und Freitag immer Platz findest. Das ist natürlich schon großartig. Das war im alten Schumanns nicht der Fall.
Einen Türsteher gibt's im Schumanns übrigens nicht. Und die Fleur du Mal Bar, das ist ein kleiner, in dunklem Holz gehaltener Raum im ersten Stock, benannt nach einem Gedichtband von Charles Baudelaire und geprägt von einem langen Tisch, der aus einem einzigen Baumstamm gefertigt wurde. Da werde ich bei meinem nächsten Besuch mit meiner Nathalie hingehen. In intimer Atmosphäre wird uns dann ein Barkeeper so lange beraten, bis der perfekte Drink gefunden ist. Egal, ob da noch wer von der Schickeria anwesend ist oder nicht.
Ja, in Schwabing gibt's eine Kneipe, die muss ganz was Besonderes sein. Da lassen solche Leibe die und mir erst gar nicht nein. Schickeria. In Schickeria.
Die Spider-Murphy Gang mit ihrem Song von 1981, in der alle Klischees der Münchner Schickeria vorkommen. Zur Schickeria haben die Spiders nie gehört. Sie haben damals regelmäßig in den Schwabinger Musikkneipen gespielt, die es heute nicht mehr gibt. Das P1, der Laden der Schickimicki-Gesellschaft, schon. Und lange galt diese Disco als der Laden mit der härtesten Tür Deutschlands. Denn alle wollten hier rein. Aber nicht alle haben es geschafft. Ursprünglich war das P1 im Untergeschoss des Museums Haus der Kunst ein amerikanischer Offizierstreff nach dem Zweiten Weltkrieg. Und weil die Amis die Adresse Prinzregentenstraße 1 so schlecht aussprechen konnten, haben sie den Ort einfach P1 P1 genannt. Danach waren hier verschiedene Lokale, unter anderem auch eine der ersten New Wave Discos Deutschlands, bis 1984. Da hat der Münchner Gastronom Gerd Käfer das P1 seinem Sohn Michael Käfer geschenkt. Zum 25. Geburtstag. Und Michael Käfer, der war und ist Münchner Schickeria. Auch heute ist seine Käfer-Wiesenschenke der Promi-Treff auf dem Oktoberfest, wo sich Stars und Sternchen aus der ganzen Welt für die Klatschblätter und Social-Media-Posts in bayerischer Tracht ablichten lassen. Ich war selbst ein-, zweimal da im VIP-Bereich. Man hat sofort das Gefühl, man sitzt in der internationalen Promi-Section der Bunten. In den 80er Jahren hat Michael Käfer die Münchner Schickeria quasi mit erfunden. Als Partyveranstalter und Gastronom eines alteingesessenen Familienbetriebs hatte er Geld und Connections zu Filmproduzenten wie dem schon erwähnten Bernd Eichinger oder zu den Plattenfirmen, deren Stars in München ihre Alben aufgenommen haben. Und die sind dann ins P1 gekommen. Klar, dass da alle rein wollten. Vor allem in die legendären Motto-Partys. Außerdem gab es damals in München noch eine strenge Sperrstunde und nur sehr wenige Diskotheken durften länger aufhaben. Da war das P1, auch Onza auf Bayerisch genannt, oft eine der letzten Optionen. Entsprechend lustig war dann auch die Mischung zu später Stunde, erinnert sich Sandra Forster.
Also das war natürlich schon auch witzig, ja, weil da sind ja auch im P1 Leute gewesen, also da war ja wirklich querbeet, ja, da waren von Punks über Teds und bis hin zu den Mädchen mit den Perlenohrringen waren da halt alle, ja, so. Das war schon lustig, fand ich auch, weil das eben so gemischt war.
Aber man musste eben erstmal reinkommen und weil in den Club damals nur 500-600 Leute reingepasst haben, mussten die Türsteher super streng sein. Selbst die Scorpions sind mal nicht reingekommen. Dafür aber Tina Turner, Woody Allen, Robert De Niro, Rod Stewart, die Toten Hosen, mit Schlägerei, Mick Jagger, Tom Cruise, Brad Pitt und so weiter. 1985 hatte Whitney Houston hier ihren ersten europäischen Auftritt. Und zum 40-jährigen Geburtstag des Clubs im Jahr 2024 gab es sogar eine Ausstellung im darüberliegenden Haus der Kunst. Und in Interviews schwärmten die früheren Betreiber Michael Käfer und Franz Rauch von Abenden, an denen Fleetwood Mac und Prince gleichzeitig da waren, Kurt Russell mit Goldie Hawn tanzte und Jeff Koons, Udo Lindenberg oder Falco fast täglich hier gefeiert haben. Falco singt in seinem Song Munich Girls sogar vom P1.
Weiße Nächte P1.
Obwohl das eigentlich für uns jetzt halt nicht mehr so ein Aushängeschild ist, wer jetzt halt rein und raus geht. Also da hat sich das jetzt halt auch in den vergangenen Jahren auch gewandelt. Also es dürfen gerne bekannte Leute kommen, aber es ist jetzt nicht so, wie wir das als Werbeaufhänger haben oder das nach außen kommunizieren. Weil grundlegend ist jeder herzlich willkommen und wenn er bekannt ist und Spaß bei uns hat, dann darf er auch gerne kommen. Und vielleicht auch schön für ihn, dass er am nächsten Tag nicht in der Zeitung steht.
Das ist Sebastian Goller. Ihr habt ihn ganz am Anfang schon gehört. Er hat das P1 von seinem Vater Franz Rauch, dem Geschäftspartner von Michael Käfer, übernommen und managt den Laden, in dem er ja selber praktisch aufgewachsen ist, schon seit mehr als 12 Jahren. Eine Sperrstunde gibt's in München nicht mehr. Dadurch entzerrt sich alles ein bisschen. Aber wenn der Laden voll ist, kann es natürlich immer noch sehr schwer sein, reinzukommen. Also am besten einfach früh genug kommen. Im Sommer öffnet das P1 schon am frühen Abend und inzwischen sehr großen Außenbereich zwischen den Bäumen des Englischen Gartens könnt ihr schick in die Nacht starten.
Ehrlicherweise haben wir natürlich eine sehr schöne große Terrasse, die wir auch die ganze Nacht über betreiben können. Und das hat mehrere Ecken, wo man sich zurückziehen kann, wo man aber auch dann im Mittelpunkt stehen kann, aber auch einfach diskret den Abend genießen und beobachten zum Beispiel.
Ja genau, wir sitzen ja jetzt hier auch gerade draußen. Hier ist ja so große Korbstühle. Was heißt Korbstühle, ist natürlich falsch, es ist eine richtig Sofa-Landschaft und man kann sich so richtig schön reinflacken. Da hinten ist noch eine Bar.
Draußen auf der Terrasse haben wir insgesamt 5 Bars. Dann im Club selber haben wir 6 Bars und im Studio eine große lange Bar. Und somit haben wir 3 verschiedene Areas, wo sich Gäste aufhalten können und tanzen können.
Und wie viele Leute passen so insgesamt rein?
Würde sagen 1500 rund.
Vom frühen Abend bis zum frühen Morgen läuft hier elektronische Musik. Man bekommt gute Drinks vom freundlichen Personal. Die Soundanlage ist top und ja, vielleicht sieht man hier auch mal ein paar Promis oder Fußballspieler. Ansonsten herrscht relativ schicke internationale Clubatmosphäre umgeben von den hohen Bäumen des Englischen Gartens, der hier beginnt. Und der Englische Garten, der ist eine weitere wunderbare Möglichkeit, in einen Abend in München zu gleiten. Vielleicht wart ihr gerade noch auf einer der Wiesen beim Volleyballspielen und geht dann weiter in einen der Biergärten oder ihr hüpft in den Schwabinger Bach oder bei der Weideninsel in die Isar, wo das Ufer vor ein paar Jahren renaturiert wurde. Und dieses sich treiben lassen, das geht, finde ich, hier in München so einfach wie in kaum einer Stadt, die ich kenne. Viel Geld und ein Auto braucht ihr auch nicht dazu. Alles kann man zu Fuß machen oder mit dem Radl oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn ihr Glück habt, sitzt ihr irgendwo und im Hintergrund macht jemand Musik. Die Hochzeitskapelle zum Beispiel oder die Express Brass Band oder so wie hier an diesem Abend G-Rag und die Landlackschwister mit einem Song des LCD Sound Systems. Um mich herum tanzen und sitzen an diesem Sommerabend ein paar Dutzend Menschen. Einige Gesichter sind mir vertraut, andere habe ich noch nie gesehen. Nathalie hat Focaccia und Wein mitgebracht. Andere holen sich was von Christa Fingerles Kiosk um die Ecke, den sie hier schon seit 40 Jahren betreibt. Langsam geht hinter der alten Eisenbahnbrücke die Sonne unter. Erst glutrot, dann folgt ein rosaner Schimmer, der sich in ein blasses Lila verabschiedet, das noch lange anhält. Ein Zug rauscht über die Brücke Richtung Italien und da spüre ich es wieder. Mein München-Gefühl, diese Leichtigkeit gepaart mit einer melancholischen Sehnsucht und einem Hauch Unendlichkeit. An diesem Abend sind wir einfach nach Hause gefahren, Kanon singend auf dem Fahrrad, verliebt auch in diese Stadt. Ja, ihr könnt einen Sommerabend in München sehr gut irgendwo im Freien verbringen. In Parks, an der Isar, auf der Terrasse eines Restaurants, in einem Schanigarten an der Straße oder günstig mit Brotzeit und Getränken vom Kiosk. Nur irgendwann macht der Biergarten vielleicht zu oder es wird ein bisschen kühl und ihr habt noch Lust auf einen Location-Wechsel, einen Ort, an dem man tanzen kann. Dicht, mit fettem Sound und trotzdem irgendwie gemütlich.
Also legal ist ein bisschen wie ein Wohnzimmer als Club. Wir haben sehr viel Holz bei uns im Laden. Ich würde sagen, es ist relativ freundlich. Es ist kein rougher Industrieclub. Wir schauen auf jeden Fall so, dass es einfach alle irgendwie ein freundliches Auftreten haben. So ein Raum, wo man sich halt einfach wohlfühlt, sich begegnet und natürlich auch einfach gute Musik hört, super tanzen kann.
München hat ja eine lange Tradition von hervorragenden Techno-, Elektro- und Hausclubs, wobei das legendäre Ultraschall, das gibt's schon lange nicht mehr. Aber einen Nachfolger, die Rote Sonne am Maximiliansplatz, die ist auf jeden Fall einen Besuch wert, wenn ihr die Nacht durchtanzen wollt. Noch recht neu und ein bisschen alternativer, weil als Kollektiv betrieben, das legal, gleich beim Sendlinger Tor. David ist einer der Gründer und Betreiber des Hausclubs.
Also wir sind vier Betreiber, sind auch tatsächlich alle vier DJs und also wir sind immer noch Subkultur, aber wir kommen halt so aus der Münchner Kollektivszene. Das heißt, wir haben irgendwie alle angefangen, Partys zu machen von Freunden für Freunde, haben uns in diverse Location eingemietet, haben dann irgendwann angefangen, quasi Off-Location zu suchen, dort Veranstaltungen zu machen. Und ich sag mal, wir sind auf jeden Fall sehr basisorientiert. Wir sind jetzt kein großer Mainstream-Club, wollen es auch nicht werden, sondern wir sind selber einfach ja, DJs, Raver und haben probiert, quasi einen Club zu machen, wo wir einfach selber gerne hingehen würden.
Wenn man ins Legal reinkommt, muss man erstmal am Türsteher natürlich vorbei und an der Kasse und dann geht's Treppe runter und dann kommt man rechts um die Ecke rum und ist sofort in einem ja, einerseits Vorraum und Durchgang, aber gleichzeitig auch ein ganz dichter Partyraum mit einer richtig fetten Anlage.
Dieser Raum ist nur ein paar Quadratmeter groß, beherbergt aber eine Bar, ein DJ-Pult und völlig überdimensionierte Lautsprecher. Ja, es ist laut. Aber der Sound ist sehr angenehm, fett, dicht und umschlingt einen wie eine warme Decke. Und all das haben die Betreiber selbst eingebaut.
Der schöne Holzboden ist auf jeden Fall schon länger drin. Und alles andere, also Anlage ist selber gebaut, das Licht ist selber gebaut, Interieur ist komplett selber gebaut. Also mit vielen, vielen Freunden, Helfern, auch anderen quasi Experten aus der Szene, was gerade was das Thema Sound und Licht betrifft. Es braucht dann viele fleißige Hände.
Also, ihr hört's, das Legal ist ein Herzensprojekt, in dem viel persönliches Engagement steckt. Gerade gab's die nächste Crowdfunding-Kampagne, damit es weitergehen kann. Freundliche DIY-Atmosphäre, gepaart mit extrem guter Anlage, mitten in der Innenstadt, null schick und mit engagiertem Booking.
Ich würde sagen, auch jetzt national gesprochen, ist auf jeden Fall die Münchner Clubszene oder Clubkultur auf jeden Fall wesentlich besser wie ihr Ruf. Gerade so was die Qualität der Veranstaltungen, was die Qualität der Clubs betrifft, brauchen wir uns auf jeden Fall deutschlandweit nicht zu verstecken. So natürlich, man hat ein bisschen diese Schickeria-Vorurteile. Die gibt es natürlich auch, aber wir sind doch einfach eine sehr, sehr diverse Stadt. So hat man es ja irgendwie letztes oder quasi jetzt auch dieses Jahr gesehen, so die Demonstrationen gegen rechts. So München ist dann doch auf einmal sehr vielfältig, sehr bunt und schafft es doch einfach, sehr, sehr viele Leute irgendwie auf die Straße zu bringen. Ich finde einfach unheimlich schöne Stadt hier. Bietet einfach super, super viel Lebensqualität und ist eine gute Stadt zum Feiern gehen.
Welche Clubs ich noch mag? Die Rote Sonne habe ich schon erwähnt. Dann natürlich das Charlies, das Sandra Forster mitbetreibt. Ein sehr entspannter Haus- und Elektroclub, der sich selbst Happiest Bar in Town nennt. Dann gibt's noch den Bahnwärter Thiel mit Containern und Graffiti. Die Miller ist witzig, weil in einem ehemaligen unterirdischen Bachbett hier spielen immer wieder Bands, genauso wie im Import-Export, auch eher alternativ und im Backstage. Die großen internationalen DJ-Bookings findet ihr im Blitz beim Deutschen Museum mit der sicher fettesten Anlage Münchens. Am besten, ihr schaut einfach mal online, was euch am besten taugt. Und wir gehen zum Abschluss noch auf einen Absacker, ich habe euch ja das Rüschall versprochen, in die Graf-Akku-Stuben zwischen Isartor und Patentamt. Im eigentlich superschicken Lehl ist sie ein Überbleibsel aus einer Zeit, in der dieser Stadtteil noch eine räudige Vorstadt war. Heute liegt die Durchschnittsmiete hier bei 25 Euro der Quadratmeter und eine Vierzimmerwohnung kostet schnell mal 1,5 Millionen oder so. Gegenüber wird gerade ein ganzer Häuserblock entkernt. Als ich 1983 mit meinen Eltern hier in die Lenzstraße gleich um die Ecke gezogen bin, waren die Hausfassaden schwarz wie in der DDR und das Designermöbelgeschäft an der Ecke war ein Aldi. Mein Nachbar Heinz hatte einen beeindruckenden blond gelockten Fukuhila, eine 60er Jeanskurze, so mit abgeschnittenen Ärmeln und dazu passend Fuchsschwanz, ein Moped und Cowboystiefel. Und der ist auch schon gerne in die Graf-Akku-Stuben gegangen, aber der wohnt jetzt hier nicht mehr. Nachts ist es jetzt ruhig in der Gegend, die fleißigen Anwälte und Architektinnen schlafen, das Patentamt, die Praxen und Kanzleien sind leer, die Straßen auch. Nur vorne an der Tierstraße ist noch Licht. Die Graf-Akku-Stuben hat bis 5 Uhr morgens geöffnet.
Das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle für Nachtschwärme aller Art. Da kommen mal abends auch die ganzen Gastro-Leute her und es ist ganz gemischtes Publikum.
Es ist hier eine Mischung aus Patentanwälten, dann aber auch Studis, Arbeiter, Akademiker. Hier kommen alle zusammen.
Dann gehen wir mal rein.
Ja.
Servus. Ja, und die Graf-Akku-Stuben, Cash Only, die hat so ein richtig, ja, oldschool, fast schon ritterliches Interieur mit Holz und so Rauputz. Setzen wir uns an die Bar, oder?
In der Ecke sitzt eine Gruppe, so um die 18 und spielt Karten. Auf der anderen Seite der Tiroler Sepp, ein Stammgast. Gegenüber Sami aus Kroatien, der hier gerne auf dem Heimweg vorbeischaut und der die Borzenengel sofort erkennt. Die Inneneinrichtung mit Schmiedeeisen und Wagenrad wirkt so aus der Zeit gefallen wie der Bierdümpfel neben uns. Der alte Chef ist vor einiger Zeit gestorben, aber die Stuben hat ihre besten Zeiten noch nicht hinter sich, erzählen mir Silja und Conny hinter der Bar. Im Gegenteil, in letzter Zeit kommen immer mehr neue Gäste. Gibt's am Ende ein echtes Botzen-Revival?
Voll. Ich soll mal aufhören, in Clubs zu gehen. Musst du Eintritt zahlen, dann stehst du blöd rum, dann musst du auf dem Klo anstehen. Und wenn du was trinken willst, musst du 3,5 Stunden warten. Hier kriegst du sofort ein Bier und lernst wahrscheinlich noch irgendwie 10 interessante Persönlichkeiten kennen.
Ich lerne zum Beispiel einen Botzen-Freund kennen, der seit 15 Jahren in München lebt.
Die Münchner Klientel, allein in den letzten 10 Jahren, seit ich hier wohne, hat sich insofern verändert, dass die versuchen, diese Schickeria aus den damaligen Jahren nachzumachen, was aber nicht funktioniert. In München erlebst du, das habe ich gelernt in den letzten 10 Jahren, genau in diesen Orten. Das erlebst du in den Borzen. Da lebt München. München ist nicht die Max-Vorstadt, das sind nicht die fancy Cafés, die die da haben auf der Leopoldstraße. Das ist der Stehausschank. Das sind genau solche Läden. Und da redest du einfach mit den Leuten. Und das ist München.
Sagt ein weiterer von den Menschen, mit denen ich für euch spreche, damit ihr euer ganz eigenes München kennen und richtig genießen könnt. Insofern macht's einfach, was ihr wollt, wenn ihr kommt. Ich persönlich liebe es, wie schon gesagt, zwischen den Welten der Münchner Nacht hin und her zu springen, zwischen Clubs und Borzen. Ich liebe die Biergärten und die Isar. Ich schlürf gerne Austern zu Schaumwein und in der Borzen ein Rüscherl. Ihr wisst nicht, was ein Rüscherl ist? Dann auf zum letzten Akt.
So, Lisa, du musst unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt ins Rüscherl trinken einführen.
Ein Rüscherl ist Asbach mit Cola. Asbach ist so ein Weinbrand.
Wir haben jetzt hier so eine Art Cognac-Glas, so ein kleines, gell?
Ja.
Mit einem Eiswürfel. Passt also, es dir rein? Mit einem?
Nee, das natürlich nicht. Also ich bin eher Genießerin. Ja.
Anzi ist auch Genießerin. Du, Wolfgang, wie schaut's aus bei dir, Rüscherl?
Vier große Schlücke,
ah ja. Na dann, Prost, Tiroler Sepp, Prost.
Prost.
Das ist mein erstes Rüscherl.
Was ist dein erstes Rüscherl?
Ich oute mich.
Wie schmeckt's dir?
Ich bin positiv überrascht.
Hoffe ich mal, dass ihr auch positiv überrascht seid vom Ausgehen in München. Auf jeden Fall sollte spätestens jetzt klar sein, die Vielfalt ist groß. Alle erwähnten Kneipen, Borzen, Bars und Clubs findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr jetzt denkt, hey, da hat aber doch was total Wichtiges gefehlt, dann kann ich nur sagen, stimmt. Aber alles passt halt leider nicht rein in diese Folge. Außerdem, ein bisschen was entdecken sollte ihr ja auch noch selber. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audiofreund im Auftrag von Einfach München. Redaktion Nansen und Picard. Die Musik stammt von G-Rec und den Landlack-Schwestern. Außer natürlich die Spider-Murphy-Gang und Falco. Ich bin Flo Scheirer. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.